Als Kirchenmann ist er weit herumgekommen. In über 4 Jahrzehnten kirchlichen Dienstes lagen ihm die Kontakte zur weltweiten Christenheit besonders am Herzen. Rolf Schäffbuch, Prälat im Ruhestand. Er erzählt anschaulich und kenntnisreich über seine Begegnungen mit Christen in Afrika, Südamerika, in Skandinavien, auch in Russland. Von entscheidender Bedeutung ist für ihn dabei, was Gott in der Kirchen- und Missionsgeschichte getan hat durch, wie er es nennt, große und kleine Leute. Mit besonderem Interesse geht er den Spuren des christlichen Adels nach, sozusagen dem blauen Blut von Gott geadelt.
Üblicherweise hat ja die Regenbogenpresse mit Fürstenhäusern zu tun, vom Haus Windsor bis nach Monaco und mit dem ganzen Klatsch drumherum, von Skandälchen und Skandalen. Die Gemeinde Jesu bestand ja von Anfang an aus kleinen Leuten. Es waren schwache Leute, die normalerweise nicht im Rampenlicht standen. Aber sie hatten mit Jesus einen unüberbietbaren Herrn und König. Jesus hat jedoch auch eine Platzanweisung für Leute, die als große Tiere gelten. Er kann sie richtig geschwisterlich einbauen in die Gemeinde der kleinen Leute. Wenn das geschieht, dann sind sie geadelt von Gott mit dem Würdetitel, Brüder und Schwestern Jesu zu sein und auch untereinander Schwestern und Brüder im Geist Jesu.
Da ist etwa die Gestalt des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, wohl einer der bedeutendsten, herausragendsten Wegbereiter der protestantischen Mission überhaupt im 18. Jahrhundert.
Zinzendorf ist von Jesus bewusst an die Seite von kleinen Leuten gestellt worden, obwohl eigentlich seinem Blut nach, dem Pochen seines Blutes nach, er dazu geboren war, an Fürstenhöfen zu wirken. Aber das Besondere an Zinzendorf, das wahrscheinlich gar nicht an seinem 300. Geburtstag erwähnt werden wird, ist, dass er von Gott der Bruder unter Brüdern war. Eigentlich hatte er nicht bloß blaues Blut, sondern tiefblaues Blut. Er gehörte zum höchsten europäischen Adel. Er war ein Grand Seigneur, nobel, weltgewandt, geistreich, fantasievoll, ein gewandter Fechter. Selbst das feurigste Pferd konnte ihn nicht abschütteln. Er war ein Mann von hinreißendem Auftreten. Aber das Wichtigste, wichtiger als dies alles, geschah dort, wo Zinzendorf ernst nahm, nicht ich bin wichtig, sondern er, Jesus. Er ist wichtig, er hat das Sagen.
Im Alter von 10 Jahren, also 1710, kommt Zinzendorf auf die Schule nach Halle zu August Hermann Francke, der großen Einfluss auf ihn ausübt. Jahre später gründet er hier mit anderen jungen Männern zusammen eine christliche Bruderschaft, den Senfkornorden, mit dem Ziel, die, wie sie es nannten, ganze Menschheitsfamilie zu lieben und das Evangelium zu verbreiten. Von Halle aus geht's nach Wittenberg ins Studium der Rechtswissenschaften, die Vorbereitung auf eine Karriere im Staatsdienst. Zinzendorf aber sehnt sich danach, in den Dienst Christi zu treten.
Es wird oft so getan, als habe sich der junge Reichsgraf 19-jährig in Düsseldorf bekehrt, dort in jener Gemäldegalerie, als er vor dem Bild des leidenden Jesus stand, des gekreuzigten Jesus. Aber es stimmt nicht ganz. Zinzendorf wollte seit seinen Jugendtagen Jesus gehören. Aber an jenem Tag in Düsseldorf schrieb er abends in sein Tagebuch, ich bat den Heiland, er möge mich mit Gewalt in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinreißen, auch wenn mein Sinn nicht hinein wollte. Damals hat es angefangen, dass der begabte junge Graf eine Ahnung davon bekam, es können große Dinge geschehen, wenn ich bereit werde, mich demütigen zu lassen. Nicht ich soll groß herauskommen, sondern Jesus soll als der große Herr und Gott erkannt werden. Später konnte er sagen, in der für ihn so typischen Diktion, ich habe mich in heiliger Rigorosität entschlossen, alles zu sehen im Licht des Mannes am Kreuz. Und weil er alles, was ihm wirklich wichtig war, in Reime fasste, darum dichtete er als Gebet, als Bitte an Jesus, erschüttere doch den trägen Sinn, der nichts von Arbeit weiß, und reiß ihn aus der Faulheit hin zu deinem Kampf und Schweiß, war zu der Herrlichkeit die Schmach dein ordentlicher Weg, so geht dir seine Herde nach, auch über diesen Steg. Drum leid auf deiner Leidensbahn uns selber bei der Hand. Dieser heilige Entschluss hat damals in Düsseldorf begonnen. Jesus, reiße mich mit Gewalt in die Gemeinschaft mit deinen Leiden, auch wenn mein Sinn gar nicht dort hinein will.
Für heutige Ohren klingt das fremd, ein wenig düster. Was hat Zinzendorf damit gemeint? Wie hat er diese Leidensgemeinschaft konkret erlebt?
Damals, als Zinzendorf herausgerissen wurde aus seinen großen genialen Plänen, er hat ja das Zeitgefühl der damaligen Epoche ins Christentum übersetzen wollen, auch das Reichsherrliche. Und so wollte er war im Pädagogium von Halle erzogen worden, zu den Füßen von August Hermann Franke, eine christliche Kommandozentrale auf seinen Gütern in der Oberlausitz aufbauen, ein Elitezentrum, pädagogische Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, ein christliches Schulungszentrum. Von diesem Zentrum aus sollten weckende Impulse ausgehen hinein in eine verschlafene Christenheit. Und dann kam alles anders. Plötzlich tauchten genau dort in der Oberlausitz, in Bertelsdorf, versprengte Gruppen von Flüchtlingen auf. Es waren übrig gebliebene Reste der böhmisch-mährischen Brüderkirche, einer evangelischen Kirche. In der Heimat waren diese Leute bis aufs Blut durch die katholische Kirche verfolgt worden. Es waren Handwerker, Messerschmiede, Schneider, Zimmerleute waren darunter. Sie kamen arm, abgerissen, von bitterem Schicksal gezeichnet. Zinzendorfs Verwalter im Gut gestattete ihnen, ihre primitiven Flüchtlingshütten am Rand eines Hügels zu bauen, der den Namen Hutberg trug. Der Zimmermann Christian David, der war der Anführer der Flüchtlinge, schlug seine Axt in den Stamm eines Baumes mit den Worten, hier haben wir Heimat gefunden, in des Herrn Hut, also nicht bloß im Windschatten des Hutberges, so kam es zum Namen Herrn Hut. Ob es nun Zinzendorf in Strumpf passte oder nicht, er musste einfach Respekt bekommen vor diesen kleinen Leuten, denn sie hatten alles andere als einen engen Kirchturmhorizont. Sie suchten auch nicht nur nach einer Nische, nach einer geschützten Bleibe, in der sie endlich ihren evangelischen Glauben ungestört leben könnten. Nein, Herrnhut sollte nichts anderes sein als ihr Basislager. Christian David etwa durchzog von Herrnhut aus noch einmal seine böhmisch-mährische Heimat. Er durchzog evangelisierend das katholische Schlesien, bis er auch dort wieder vertrieben wurde. Er missionierte unter Studenten in Jena, dann zog es ihn nach Livland hinauf, nach Holland, schließlich sogar nach Grönland und hinüber nach Nordamerika. Es war sein Bekenntnis, was er in typisch herrnhutischem Stil dichtete.
Muss ich die Welt durchgehen, wenn du mit deinem Nahen mir stets nur tröstlich bist, so will ich dich bekennen und stets den Namen nennen, der mir der liebste Name ist.
Das war es, was Zinzendorf überwältigte, dieser geradezu unwiderstehliche Drang, Jesus bei verschlafenen Christen zu verkündigen und dort bekannt zu machen, wo Jesus noch gar nicht bekannt ist. Zinzendorf schrieb im Blick auf Christian David und auf andere Herrnhuter Geschwister, die, angesteckt von David, sich auch in die weite Welt senden ließen, um Apostel Jesu zu sein, Jesu Gesandte in der weiten Welt.
Apostel zu sein? Das ist der Natur eine schrecklich harte Sache. Es braucht dazu Leute, die von Jesus dazu gemacht sind. Es braucht Jesu Gnade und seine aparte, also besondere Führung. Wer sich nicht dazu schickt, der wird kein rechter Apostel. Es wird nichts, wenn man Boten Jesu erst dazu ermuntern, anregen und aufwecken muss. Wenn der Heiland einen als Boten schicken will, dann macht er ihm auch ganz deutlich, er solle so ein Bote sein.
kleine Leute ganz groß, staunend erkannte Zinzendorf, ich muss ja gar nichts tun, um Herrnhut zu einem geistlichen Zentrum zu machen. Sondern Jesus selbst hat eingegriffen. Er hat mir die Leute zugeführt, mit denen er in die weite Welt hineinwirken will. Ich hatte mit der ganzen Sache nicht viel mehr zu tun als einer, der sich nicht dagegen stemmt, wenn eine Tür aufgeht. Naja, manchmal musste er schon ein wenig mehr tun. Ohne seine verwandtschaftlichen Beziehungen etwa zum dänischen Königshaus wäre es gar nicht möglich gewesen, die jungen Missionare aus Europa hinauszubringen bis hinauf nach Grönland und Labrador oder hinüber in die Karibik. 1727 schrieb Graf Zinzendorf in sein Tagebuch:
Sie stehen jeden Augenblick bereit, unseren angenehmen Ort Herrnhut zu verlassen, um den Namen des Herrn herzlich und munter zu bekennen. Ja, Sie sind auch bereit, wenn es erforderlich sein sollte, Ihrem Herrn auch in Banden, ja, bis zum Tode zu dienen.
Vielleicht kommt das manchem heute etwas pathetisch vor. Aber wer einmal die einsamen Küsten von Grönland und von Labrador gesehen hat, der kann sich's kaum vorstellen, wie man dort aushalten kann, jahrelang, dazu in endlos langer Polarnacht, wie man dort überleben kann. Ein aus Württemberg stammender Missionar hat ohne jeden Heimaturlaub dort oben 47 Jahre ausgehalten, missionarisch gewirkt. Nur einmal im Jahr kam das Postschiff, die Harmonie, als schließlich der Missionar seine kleine Eskimo-Missionsstation Okak verlassen musste, total schneeblind geworden. Da brach ihm der Abschiedsschmerz fast das Herz. Immer wieder murmelte er, mein geliebtes Okak. Dies selbstlose Wirken der Herrnhuter Missionare war sogar für die deutsche Bildungsbürger beeindruckend. Theodor Fontane hat in einem seiner großen Romane die ganze Geschichte von der Bekehrung des ersten Grönländers mit Namen Kajanak übernommen. Ursprünglich hatte ja der durchschnittlich Gebildete in Europa überheblich gemeint, solch ein missionarisches Unterfangen sei geradezu hirnrissig. Aber dann wurde deutlich, dass auch die Inuits, die Eskimos, sich nach Erlösung sehnten. Damals dichtete einer der Grönlandmissionare in typisch herrnhutischem Versmaß:
Die Welt mag immer lachen bei unseren Sachen und fragen, was wir Schwachen hier draußen tun. Wir wollen unser Nachen nicht lassen ruhen und vor der List des Drachen das Haus bewachen und Heiden selig machen. Sie wollen nun.
Sie stürmten nicht einfach planlos irgendwo in die weite Welt hinaus, die ersten Abgesandten Zinzendorfs. Am 10. Februar 1728 hatte Graf Zinzendorf in sein Herrenhaus eine Versammlung der Gemeine einberufen. Die ganze Elite Herrnhuts war versammelt. Zuerst hielt Zinzendorf eine Andacht. Man sang viel, wie das in Herrnhut üblich war, man betete. Aber dann schritt man zum Eigentlichen, es heißt in den Protokollen:
Man ließ sich unterrichten von entfernten Ländern, von der Türkei, vom Mohrenland, von Grönland, von Labrador und so weiter. Man sprach darüber, dass es doch unmöglich sei, dorthin zu gelangen. Der Vorsteher aber sagte, also Zinzendorf: Ich glaube fest daran, dass der Herr Jesus Gnade und Kraft geben kann, diese Länder zu besuchen.
Das Protokoll erwähnt nicht, was mir wichtig zu sein scheint. Zinzendorf war ja seiner ganzen Natur nach ein Weltbürger. Schon während seiner Schulzeit im Pädagogium von Halle hatte er einen weiten Horizont bekommen für Gottes ganze Welt. Aber er konzentrierte sein Interesse speziell auf Gebiete unserer Erde, wo die Ärmsten unter allen Menschen wohnten. Gerade Entrechtete und Dahinvegetierende sollten erfahren, dass Gottes Liebe auch ihnen gilt, dass Gottes Liebe keinen Stamm, keinen einzigen Menschen ausnimmt, auch nicht die irgendwo im Norden Sibiriens lebenden Samojeden. Auch die nicht in der Karibik schmachtenden Negersklaven, erst recht nicht die Inuits, die Eskimos, in Grönland und auf Labrador, die von Seefahrern wie Robben totgeprügelt wurden. Dabei machte sich Zinzendorf keinerlei Illusionen über den, wie man damals meinte, edlen Charakter der unverbildeten Wilden. Er konnte sagen, gut, es klingt brutal, aber es war ernüchternd gemeint, angesichts der humanistischen Träumereien seiner Zeitgenossen. Zinzendorf konnte sagen, die Grönländer stehlen wie die Raben, die Indianer saufen wie die Bestien. Sie sind Sünder, wie wir alle auch. Von Gott, dem Schöpfer, müsse man ihnen nicht viel erzählen, dass ein höheres Wesen gebe, ein Schöpfer, das wüssten alle Menschen, aber dass es für uns Sünder einen Erlöser gebe, den Heiland Jesus Christus. Das sollten ihnen die Missionare sagen. Also keine Spur von kolonialistischem Welteroberungsdenken. Das wird ja heute oft der Mission unterstellt. Wenn es nach der menschlichen Natur des Reichsgrafen gegangen wäre, dann hätte es ihn sicher auch gereizt, Mission zu verbinden mit Absatzmärkten, mit politischer Einflussnahme. Aber Zinzendorf ließ sich durch Jesus auf dem Boden halten. Er dachte nicht in Kategorien von christlicher Welteroberung, von Christianisierung der Kontinente. Er blieb davor bewahrt, überheblich vom christlichen Abendland zu denken, dass Menschen in anderen Teilen der Welt christliche Zivilisation einzutrichtern habe. Im Gegenteil, fast erschreckend konnte er sagen,
vielleicht kommt die Stunde, da alle Lande, darinnen jetzt Christen wohnen, wieder ganz zu Heidentum geworden sind. Alsdann wird die Stunde von Afrika, Asien und Amerika kommen, da sie in die unzähligen Nationen hineinwirken werden. Wenn man daran denkt, erschrickt man. Man kann es sich einfach nicht vorstellen.
Vermutlich ist diese von Zinzendorf geahnte Stunde längst angebrochen. Was verdanken wir Europäer heute an Impulsen? Den afrikanischen Christen, den indischen Predigern? Sie bringen uns das Evangelium unverfälscht, von Vitalität pulsierend. Sie bringen es uns, den müde gewordenen Europäern. Adel verpflichtet, Noblesse oblige. Der Reichsgraf hat auch darin Zeichen gesetzt. Im fieberverseuchten westindischen Sao Tome hatten weiße Plantagenbesitzer, Sklavenhändler, eine Christin, eine Mulattin ins Verlies geworfen. Zinzendorf ließ sich zu ihr führen. Eine befehlende Handbewegung genügte, dass die Sklavenhalter das Verlies öffneten. Zinzendorf ging gebückt in den stinkenden Verschlag. Dann grüßte der europäische Reichsgraf die Entehrte, so wie man an Fürstenhöfen edle Damen mit einem Handkuss grüßte. Damit hatte die Entehrte ihre Würde wiederbekommen. Von Einkerkerung war danach keine Rede mehr. Meinen Sie, keinen Augenblick lang Zinzendorf hätte auf diese Weise dort im fernen Land den großen Max spielen wollen? Was ihn trieb, das hat er in einem Gebet ausgesprochen, das uns erhalten ist.
O du lebendiger Gott, die ganze Erde ist dein Acker. Du lässt Funken deines Lebens auf die Erde fallen, wohin du willst. Du hast unzählbare Staatsgebiete, die wir noch gar nicht kennen. Du säest vielen guten Samen, der erst an deinem großen Ehrentag offenbar werden wird. Aber säe doch auch hier Funken deines göttlichen Feuers. Lass die Schweißtropfen deines Sohnes, die er auf dieser Erde vergossen hat, auch diesen Fleck Erde heiligen, damit hier Früchte erwachsen zum ewigen Leben.
Der eigentlich Unabhängige, seinem natürlichen Wesen nach souveräne Reichsgraf, machte sich bewusst total abhängig von Jesus. Besonders eindrücklich war das in Jahren 1732 und 33. Die ersten Missionare waren in die Karibik entsandt worden, zu den Sklavencamps der Negersklaven. Die Brüder Stach waren zusammen mit Christian David nach Grönland aufgebrochen und monatelang kam keine Nachricht von den ausgesandten Missionaren. Vor sich hatten diese Missionare unbekanntes Gebiet, unabsehbare Gefährdungen, alle nur denkbaren Krankheiten und Widerstände. Darum dichtete Zinzendorf für diese Missionare das Lied Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen, für uns an der Hand. Ist ja nicht ganz richtig verstanden, wenn dieser Choral bei Hochzeiten gesungen wird. Führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Das passt für Missionare und nicht für Ehepaare. Jesus, der vorangeht, den sollten die Missionare bei sich wissen. Und hinter sich hatten die Missionare den ganzen Spott des sich so gelehrt gebenden Europa. Man versuchte wissenschaftlich zu belegen, dass weder hilfreich noch schicklich sei, das Christentum solchen Wesen zu bringen, welche den Tieren näher stünden als den Menschen. Aber das sollte nicht das Einzige sein, was die Missionare im Rücken hatten. So richtete Zinzendorf in Herrnhut das 24-Stunden-Gebet ein, von immer wieder sich abwechselnden Betergruppen gestaltet. Als dann das königlich-dänische Missionskollegium, in Kopenhagen die Frage aufgeworfen hatte, in einer überaus hämischen Stellungnahme, ob den Negersklaven überhaupt eine Seele hätten, da wollte Zinzendorf im ersten Augenblick wie gelähmt sein. Aber dann, so berichtet er selbst, habe er sich besonnen, er habe sich in seiner ganzen Ohnmacht an seinen großen Herrn Jesus gewandt.
Den Brief habe ich genommen. Ich habe ihn vor dem Heiland ausgebreitet, ich habe gebetet, Heiland, nun antworte du selbst auf dies. Zu Herbst war Antwort da, nämlich die Nachricht von der Bekehrung und Taufe der ersten Sklaven.
Sogar Menschen fürstlichen Geblüts können zu Gottes Segensträgern werden, wenn sie sich klein machen lassen von Gott. Nämlich wenn sie alles Große und Hilfreiche allein von Jesus erwarten. Zinzendorf wurde klein gemacht, ganz zerschlagen, so in den Jahren zwischen 1743 und 1750, so 15 bis 10 Jahre vor seinem Tod.
Rolf Schäffbruch spricht hier die sogenannte Sichtungszeit im Leben des Grafen Zinzendorf an. Was darunter konkret zu verstehen ist?
Er nimmt sprachlich das Wort Jesu auf, dass der Teufel sogar treue Nachfolger Jesu versucht, sie zu sichten. So hat Jesus gesagt, wie den Weizen, also herauszusieben von der Spreu, um sie in seinen Besitz zu bekommen. Genau dies hat der fromme Graf erlebt. Aber er hat auch erfahren, was Jesus damals dazu gesagt hatte, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also jene Sichtungszeit hatte begonnen als eine fulminante Hochstimmung, voll charismatischer Begeisterung. Im fürstlich blauen Blut Zinzendorfs war die Sehnsucht angelegt, auch Siege zu erleben, Aufbrüche, allgemeine Beachtung und Zustimmung, Begeisterung. Wie vergessen war das Gebet, zieh mich hinein in die Gemeinschaft mit deinen Leiden. An der Tagesordnung waren damals ekstatische Freudenausbrüche in den mit bunten Stoffbahnen geschmückten Schlosssälen, die mit Hunderten von Kerzen illuminiert waren. Alles, was überhaupt das Gemüt, das Gefühl ansprechen konnte, hatte Zinzendorf aufgeboten. Musik, feierliche Lichterprozessionen, festliche Gewänder, es war wie ein einziger großer Rausch. Und mit einem Mal erhörte Jesus das Düsseldorfer Gebet, auch wenn mein Sinn auf ganz anderes gerichtet ist, dann zieh mich, o Jesus, mit Gewalt in die Gemeinschaft mit deinen Leiden hinein. Mit einem Mal erkannte Zinzendorf erschrocken, das ist ja totaler Nonsens, das ist Verirrung, Abweg, Ungehorsam. Das Pochen des eigenen Blutes hat mich verführt, gerade das Pochen des blauen Blutes. Damals bekannte Zinzendorf stellvertretend für die ganze durch ihn mitgerissene Gemeinde.
Wir haben den verlassen, das wiederhole ich, der Eigenblut gelassen für mich, ach ja, für mich. Ich kann von mir nicht reden, mir gehen die Sinne zu. Deck, Jesus, du die Schäden mit deinem Blute zu.
Am Ende seines Lebens war dies das Vermächtnis des großen Adligen, des großen Blaublütigen. Mein ganzer Adel besteht darin, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für mich Sünder. Und dass er mich Unwürdigen als Helfer dabei haben will bei seinem großen königlichen Schaffen.
Rolf Schäffbuch, Prälat im Ruhestand, über Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, den Grafen und die kleinen Geschwister Jesu.